Die rechtlichen Grundlagen, also nach der Verordnung, nach der neuen Bierverordnung, die jetzt in Kraft tritt, ist es ja so, dass Rinder, Schafe, Ziegen und Pferdetiere täglich Zugang zum Weideland haben müssen, wann immer das möglich ist. Das, wann immer das möglich, das ist das, wo wir uns dann immer wieder beschäftigen werden und auch bei Kontrollen dieses Weideblatt im Bruchen. Grundsätzlich gibt es einfach Bedingungen, die eine Weide unmöglich machen. Das ist, wenn es einfach noch Schnee hat und noch Winter ist, wäre der höhere Täler. Oder wenn das Wetter einfach überhaupt nicht passt. Das kann durchaus sein, dass man Regentage haben und schwere Böden oder Hanglagen. Den kann man aufgrund der Witterung durchaus sagen, okay, heute ist eine Weide nicht möglich. Oder auch im Sommer, wenn es brötig heiß ist und der Nachtweide geht aus irgendeinem Grund immer netter und unter Tag kann man es nicht aussehen, weil es heiß ist oder der Insektendruck zu hoch ist, dann kann man die so geltend machen und muss es einfach nur dokumentieren, aus welchem Grund, dass das Tier nicht draußen war. Man kann aber nicht sagen, okay, das war jetzt 3 Wochen lang in Folge und ich habe nicht auslaufen können, der Nachbar hat es zwar können, aber ich nicht. Solche Argumente würden dann nicht funktionieren. Der Zustand vom Boden habe ich gesehen, der kann so verunmöglichen. Du könntest mal alle auf Stumm schalten. Wunderbar, passt, schon passiert. Zustand des Bodens oder eben veterinärmedizinische Gründe. Das kann natürlich auch sein, dass man mal einzelne Tiere hat, die krank sind. Und dann können sie natürlich ohne Dusse. Das könnte theoretisch auch irgendeine Seuche sein, die in der Gegend, wo man ankursiert und man von der Behörde aus ein Verbot hat zum Auslauf. Das haben wir gesehen. Die Weidezeit ist grundsätzlich von April bis Oktober. Witterungsbedingungen haben wir auch angeführt. Extreme Trockenheit oder Wassermangel. Wenn es regnet, ja, da wiederhole ich mich jetzt nicht. Und dann gibt es eben verschiedene Anforderungen an das Freigelände und die Weide. Also man unterscheidet ein bisschen zwischen Freigelände und Weide. Weide ist klar, dort, wo sie fressen und auch Gras vorfinden zum Fressen. Und das Freigelände kann der Auslauf sein, kann aber auch die Weide sein, kann theoretisch auch eine Kombination von beiden sein. Und darum steht unter die Anforderungen an Freigelände und Weidezugang sind von der Haltungsform abhängig. Gell? Das heißt, wir haben da den Laufstall mit Auslauf. Da ist die Weide, da reicht ein Optimum. Das heißt mit anderen Worten, das reicht, wenn sie da ein bisschen lossitappen und nach einer Stunde, zwei wieder in den Stall kommen, dann ist das grundsätzlich der Auslauf und die Weideanforderung auch erfüllt. Wie B, C und D, also das heißt, Ställe ohne Auslauf oder Ställe, wo die Tiere zeitweise abgebunden sind, da ist es wichtig, dass die Tiere nicht nur zur Bewegung auf die Weide kommen, sondern dass sie durch sowas fressen. So. Die Aufzeichnungen haben wir vorher kurz gesehen. Es geht einfach darum, dass während der Weidezeit, sprich von April bis Oktober, Weideaufzeichnungen zum Führer sind. Da einfach dazu schreiben, waren sie durch, waren sie nicht durch. Auf dem Weideblatt steht, auf welcher Fläche sind die Tiere und welche Tiere sind draußen. Im Normalfall sollten ja alle Tiere draußen sein, darum sollte es eigentlich nachher auch relativ unkompliziert zum Dokumentieren sein. Wenn einzelne Tiere nicht draußen sind, dann kann man auch einfach das einzelne Tier daneben schreiben, dass das eben an dem Tag nicht draußen war. Jungtiere, das war immer wieder Thema in den letzten Monaten. Ab wann man Kälber, sprich Jungtiere auf die Weide, grundsätzlich heißt es ja ab dem 8. Tag eine Auslaufmöglichkeit, zumindest für die männlichen, aber grundsätzlich einmal für die Kälber. Die ersten 90 Tage kriegen sie Milch, Mindestränkezeit, da müssen sie nicht auf die Weide. Wie Lämmerkitzen sind es 45 Tage. Dann kann man nur sagen, okay, ich tränke sie grundsätzlich ein bisschen länger. Dann haben wir noch 4 Wochen Übergangszeit. Und dann grundsätzlich sage ich jetzt mal, nach dem 5. Monat, da gibt es dann keine Ausreden mehr, warum eigentlich ein Kalb, das durchaus schon fressen kann, das abgewöhnt ist von der Milch, nicht auf die Wiese geht. So. Eine Ausnahme gibt es. Über ein Jahr männliche Rinder. Die müssen nicht unbedingt auf die Weide, sondern da heißt es Weide oder Auslauf, hängt ein bisschen mit sicherheitstechnischen Gründen zusammen, dass eine Stierweide eben ein bisschen heiß ist, sage ich jetzt mal, wenn mehrere Stiere hast, wo du Mästen tust und die lässt da auf die Wiese mit zwei Stromnitzer, das wird vermutlich nicht lange, wenn die da nicht die Kurbeln abpassen. Und darum gibt es da die Möglichkeit, männliche Tiere, also Ochsen und Stiere, wenn sie älter sind wie ein Jahr, auch im Stall mit Auslauf zu halten. Ja. Entmast vom Mast trennen, das war auch immer wieder mal ein Thema, ist also grundsätzlich nicht möglich oder nicht mehr möglich, aber man kann natürlich sagen, ich fordere die im Stall und ich lasse sie nur ganz kurz auf die Wiese aussehen, dass sie halt eine Bewegung haben. Das ist grundsätzlich okay. Und wenn es im Winter wäre, die Entmast, das ist sowieso kein Thema, aber manche Tiere werden halt auch während der Weidezeit fertig. Und da muss man sich dann halt das überlegen. Jetzt, von Betrieben schon gehört, die das saisonal machen, die einfach zwei Gruppen haben. Die eine Kälblein im Frühling, die andere Kälblein im Herbst. So kann man das natürlich auch richten und regeln, aber das hängt immer vom Betrieb. Ja, das kann jeder für sich selber entscheiden. Einzelne Tiere, wo nicht auf die Weide kann, das wissen wir eh. Es gibt Ausnahmen, wenn sie entläufig sind oder wenn man sie trocken stellen oder was auch immer. Oder wenn man sie zugekauft hat in Quarantäne. Dann ist natürlich ganz klar, dass die dann vor der Weide ausgenommen sind. Das kann man dann auch begründen und einfach dazu schreiben, dass die Kuh Zenzi halt einfach vom 7. August bis zum 15. August nicht draußen war, weil sie brutal krumm gelaufen ist oder was auch immer. Oder zum Kälberkorb, wie auch immer. Steilflächen ist immer wieder so eine Frage. Grundsätzlich ja. Also es gibt keine Ausnahme, dann dürfte man die halbe Alpen noch nicht bestoßen. Aber dort kann ich natürlich manchmal schon geltend machen, wenn es nass ist, dann lasse ich sie nicht aus, also so eine lauter Gängel drin. Aber grundsätzlich ist die Steilheit kein Ausnahmegrund zum Nichtbeweiden. So, das wäre jetzt mal der allgemein rechtliche Teil. Ich frage jetzt gerade kurz, gibt es zum allgemein rechtlichen Teil Fragen? Ja, also grundsätzlich hat sich da das Bio-Institut nämlich überlegt und da ein bisschen was zusammengeschrieben, so eine Broschüre, weil es einfach in Ostösterreich viele Betriebe gibt, die mit der Weidehaltung aufgehört haben. Und jetzt hat man da den Betrieben das natürlich irgendwie zum Teil wieder näher bringen müssen. Ganz viele Sachen müssen wir da heute gerne reingehen, weil bei uns im Ländle einfach die meisten ohnehin beweiden. Aber manche Sachen sind dann doch ganz interessant oder wieder mal in Erinnerung zum Krieger, wie viele Tiere wo Platz haben oder welche Systeme gibt es. Das kann man jetzt einfach drei noch durch. Wir dürfen also diese Präsentation verwenden. Allerdings darf ich diese Präsentation nicht so, wenn ich sie an 1 zu 1 an alle weiterschicke. Aber es gibt da ganz tolle Broschüren und ganz tolle Infos auch im Internet, die man kostenlos herunterladen kann. Ich kann mir den gern, wenn das günstig ist, irgendwas Passendes so haben, wo wir den an alle Teilnehmer verschicken. Und ansonsten gibt es da auch diese Broschüre, wo man einfach IG im Internet, grünlandviehwirtschaft.at und dann kommt man eigentlich schon zu der Broschüre. Ja, also grundsätzlich, welche Flächen dort man beweiden oder kann man beweiden, das hängt immer ein bisschen vom Pflanzenbestand ab. Auch vor der Hangneigung, zumindest einmal bei welchem Wetter. Meistens wird man die Flächen in der Nähe vom Betrieb, die aber ein bisschen zähmer sind, neben dem Stall beweiden. Ja. Oder im Sommer dann mit den Alpen, da verbringt man es natürlich auch weiter fort, das ist eh klar. Wichtig ist, dass der Pflanzenbestand für die Weide eigentlich ein bisschen anderer ist, als wir von einer reinen Mähwiese, das wissen wir. Eine reine Mähwiese, wie später Mai, dann haben wir eher die hohen Gräser, weniger Bodengräser. Und dann haben wir nach dem Mai, so haben wir dann den Boden. Das ist dann nicht so gut, weil dort noch alles andere wächst, also das, was wir wollen, wenn sie da als Thema trampeln. Und bei der Köriger Weide, da haben wir also zum Teil vegetative Gräser, die sich also ohne Versäumer vermehren. Kennen wir eh, englisches Reigras oder Roter Klee oder auch der Rispe, verschiedene Rispen, die sich da vegetativ vermehren. Ja, und dann können wir das relativ gut machen. Es gibt natürlich manche Flächen, wo wir nicht beweiden dürfen, das wissen wir eh. Wehflächen, mal Weideverbote haben, aber das ist eh klar. Ja, was will man mit der Weide? Um was geht es eigentlich? Haben wir ein Flächenangebot da, wenn wir nur dazu futtern oder wenn wir, dass die Kühe quasi auf der Wiese fast alles fressen? Das sind so grundsätzliche Überlegungen, dass sich der Betrieb überlegt. Welche Tiere habe ich, welche Rasse habe ich dazu? Da fressen sie das überhaupt auf der Wiese oder nehmen wir die nachher nur ab, wenn ich so viel tue? Das sind, oder was will ich bei einer Kuh für eine Leistung erzielen? Grundsätzlich kann man sagen, maximale Weide oder Weide nur als Nachtisch, so haben sie das da definiert. Da ist es halt so, wenn man sagt, okay, ich will viel Weide, dann ist man in der Richtung kostengünstiges Futter, da brauche ich eine Technik, die holt sich alles selber. Ich muss aber auch Tiere haben, die fressen können. Die das ausheben, noch ein paar Stunden zum Fressen. Saisonale Abkalbung macht da manches dann auch einfacher. Wenn sie die Milch gehen, wenn ich auch draußen bin. Und ja, wenn ich wenig Weidefläche habe, dann geht es eher Richtung die Bewegungsweide. Und bei der Bewegungsweide, da ist es eben noch so, dass da ist ein Laserpointer, nee. Dann kann ich ja das ein bisschen mit sich, genau. Wenn man wenig Weidefläche hat, geht es Richtung Bewegungsweide. Wenn ich hohe Leistungen will, Totalmischration, was auch immer, dann geht es so Richtung Futter im Stall. Dann brauche ich allerdings so ein bisschen mehr Technik. Richtwerte zum Tierbesatz, da, das ist dann auch immer wieder eine Frage, weil manche dann doch sagen, ja, jetzt muss ich zwar immer rauslassen gleich, was heißt es, wie viele Tiere kann ich denn da überhaupt rauslassen? Da ist das Gefühl manchmal ein bisschen abhanden gekommen. Aber grundsätzlich kann man sagen, wenn man jetzt die Bewegungsweide anschaut, sprich die Betriebe, wo jetzt noch nicht rausweiden oder sagen, ich habe viel zu wenig Wiese, es ist doch so, dass ich im Hauptwachstum, also im Frühsommer, im Frühling, kann ich bis zu 30 Tiere auf einem Hektar haben, ein paar Stunden am Tag, ohne dass ich nachher nur einen Acker habe. Also das heben die Wiese, wenn die Bestände da sind, heben das aus. Natürlich ist 30 extrem. Besser wäre natürlich nur 10 oder 15. Aber wir sagen, also so gerne im Herbst oder ganz früh im Frühling, sind so gerne ohne, sage jetzt mal, bis zu 20, aber besser natürlich bis zu weniger Tiere möglich. Der Praktiker, der wird das wahrscheinlich bestätigen können. Das hat man ja früher oft gemacht. Man hat einfach um einen Stall hat man eine gewisse Fläche gehabt und dann hat man dazu gefüttert oder reingegrast. Die Kühe haben trotzdem den ganzen Tag raus können. Und irgendwie hat es die Wiese gehabt und hat ganz einen eigenen Aufwuchs gehabt vom Gras. Viel Klee drin, viel Wieskleidine, drin, viel Risper drin, Lägerrisper und so Sachen, wo den Tritt gut ausgehabt haben. Ja. Da gibt es natürlich für Trockensteher wieder andere Besatz, aber das hängt eher damit zusammen, wie lang will ich die Russen haben, was will ich, dass die Russen fressen. Grundsätzlich, Bewegungsweite ist die Mindestanforderung und die funktioniert nur, wenn ich einen Stall habe mit Auslauf. Sonst bin ich im Bereich der Stundenweide oder Ganztagsweide, dann brauche ich natürlich andere Flächen. Das kennen manche vielleicht von anderen Vorträgen. Der Weidefutterzuwachs. Wir sagen also im April, Mai, Juni, da wächst einfach noch viel Gras und danach ab Juli, ab dem Hochsommer, da nimmt der Wuchs einfach ab. Natürlich in den Berggebieten, in den höheren Talschaften noch früher, aber grundsätzlich kann man sagen, ein Zuwachs ist da, aber das heißt natürlich, dass es in Folge auch weniger Tiere pro Hektar Verträge macht. Da ist jetzt gerade 4 Kilo Trockenmasse. Also ungefähr 20%, 20, 25% von dem, was die Kuh frisst. Also ein Viertel auf der Wiese draußen und den machst du da im Frühling 50er Tierle, 50er Kühe Verträger. Und im Herbst sind es dann aber doch maximal noch die 10 Kühe. Und da muss ich dann schon ordentlich Stall dazu füttern können. Und sonst brauche ich halt einfach mehr Fläche. Viele haben das mit Almener oder Gemeinschaftsweiden, was auch immer. Weidesysteme. Kurzrasenweide hat man immer ganz viel geredet. Da können wir vielleicht den heute oder kann ich heute noch kurz darauf ein, da haben wir Nachteile auch. Weil viele, ja, momentan redet man nur von der Kurzrasenweide, das Beste und das einzige Richtige. Koppelweide ist das, was man bei uns ganz viel macht. Die Frage ist einfach bei der Koppelweide, wie man das macht. Koppelweide kombiniert mit Portionsweide, da sind wir den auch schon richtig, sage ich jetzt einmal, einen relativ guten Ausnützer vom Grasbestand, vom Futter. Mob-Grazing, das kennt man bei uns weniger. Manche machen es zwar absichtlich oder unabsichtlich, aber so richtig machen sie es dann doch nicht. Das heißt einfach ins hohe Gras hinein, ganz viele Tiere ins hohe Gras, ganz kurz, dann fressen sie was zusammen, etwas trampeln sie zusammen. Zum Vorteil kommen wir nachher dazu. Extensive Standweide haben wir dann oftmals auf der Alpen, da wo nicht gekoppelt wird. Da haben sie einfach eine Riesenfläche und tanzen dort umeinander, können fressen, solange es halbwegs einen Vorteil hat, und dann geht man meistens auf die nächste Koppel. Ja, Almweide, Bergweide haben wir. Und natürlich gibt es für alle so Mischformen, aber das ist, ja. Kurzrasenweide. Kurz zusammengefasst, maximal 4 Schläge hat man da. Das geht über die gesamte Weidesaison und man wechselt einfach immer ab zwischen den Schlägen. Das Futter bleibt immer ganz niedrig und man kommt einfach, wenn man 4 Schläge hat und maximal 7 Tage drin ist, dann heißt es einfach alle zwei Tage kommt man wieder den nächsten Schlag, dann kann 6 bis 7 Tage wieder wachsen und dann geht man wieder den Schlag ein. Das ist also eine intensive Form. Da, wenn man das gut im Griff hat, machen wir nicht raus nach Meier. Ist eine sehr intensive Form, haben wir gesehen. Trockene Laden sind da weniger gut geeignet, kommen wir gleich dazu. Warum? Weil einfach bei kurzem Gras auch die Wurzel kürzer sind, kurz zusammengefasst. Ja. Klar, man kann da manchmal die Flächen dazu nehmen, die man halt braucht, weil es vorher nicht lange hat. Aber grundsätzlich, wenn das Wetter halbwegs passt und Niederschläge da sind, so wie das bei uns meistens der Fall ist, dann kommt man mit dem Wechsel relativ weit. Aber klar, wenn es 14 Tage nicht regnet bei uns, dann wächst da nicht mehr, dann muss man natürlich die Schläge ausweiten. Da sagen wir jetzt, Besatz optimal, nirgendwo ist das Gras hoch, nirgendwo ist ausgewachsen, wir haben Gänseblümchen in der Klee, wir haben ein paar Geilsteller, wo sie dann nachher auch immer wieder fressen, sobald sie ein bisschen größer sind. Aber da sieht man, das schaut einfach aus, als wäre frisch aus. Sie eigentlich schaut es aus, als ob sie nichts zum Fressen hätten. Aber das langert nicht auch. Wenn wir zu wenig Tierle da haben, im Frühling zum Beispiel, koppelt es groß, zu wenig Kühe da, dann wächst das Gras davor. Ja, das ist das, was wir eigentlich nicht wollen. Und da sieht man so eine Kombination einfach. Hunde sind sie einfach, wenn in der Kurzrasenweide für die normalen Tage, wenn das Wetter passt. Und der Büchel da hat man einfach weggezündet. Einfach, wenn man sieht, wenn es da regnet oder so, kalt, die dort nicht Ruhe, die lädt man einfach den auf und geht ein Stück vor dem Büchel wieder, wenn das Wetter mal super passt, wenn es trocken ist, wenn sie nichts hinmachen, dann nimmt man der einfach dort stückweise dazu. Ja, das ist wichtig, wenn es passt, dann gibt es einfach keinen Durchwuchs. Dann fressen sie so gerne da zum Täscher zu und über dem Täscher weg. In dasselbe Dusche beobachtet, es gibt Kühe, die sind da überhaupt nicht empfindlich. Die fressen dort zu, aber je nachdem, wie sie es gewöhnt sind. Wenn sie es gewöhnt sind, fressen sie noch zu, aber ein anderer blieb einen Meter weg. Je nachdem, wie sie es gewöhnt sind. Damals sahen wir kurz die optimale Form, wenn es passt, sind einfach ein paar Geilsteller, die höher sind, so ist relativ niedriges Gras. Und wenn zu wenig Tiere da sind, dann wächst einfach das Gras dort davor, wo halt vor der Täscher gelegen ist oder wo auch immer. Ja, eine Fläche, Kurzrasenweide haben wir da, im Wechsel mit der Mähnutzung. Also im Stall kann sie einfach auf die Kurzrasenweide im Frühling und der Rest, wo man nicht braucht, der wird einfach gemäht. Das kann man nach 6 Wochen durchaus so wechseln, wenn man das will. Und sage, okay, jetzt habe ich das andere, wo ich 6 Wochen beweidet habe, nach 6 Wochen dann einfach mäher und das andere nützen. Kann man auch machen, aber grundsätzlich funktioniert es ohne große Wechsel auch, wenn einmal der Pflanzenbestand sich angepasst hat. Da haben wir jetzt einfach ein Beispiel, wenn im Jahresverlauf quasi zuerst können wir was wegmeiern von der Fläche, weil wir es nicht brauchen, weil es im Frühling einfach mehr wächst. Und dann im Sommer absprühen wir dann aber die gesamte Fläche für die Weide, damit man mit den vier Koppler da das Gang kann. So kann man so machen. Mehrere Flächenwechsel, ja. Da gibt es eben verschiedene Beispiele. Richtwerte für die Kurzrasenweide, da sieht man einfach, in der Hauptwachstumsphase, da mag es einfach fast doppelt so viele Tiere Lieder, als wir ganz früh im Frühling und im Herbst. Das ja, ist irgendwie logisch, dass wenn wir das vorher gesagt haben, wenn wir das vom Zuwachs haben. Wichtig ist einfach, die müssen gut so befressen können, Aufwuchshöhe vom Gras nur 5 bis 7 cm. Und wenn es hoch wird, dann wollen wir nachher was wegmeiern, weil sonst, ja, wie soll ich sagen, sonst fressen sie es nachher dann auch nicht mehr. Wenn es zahlt wird, dann fressen sie auch immer wieder nur rundum. Und dann kann man mit einem Schröpfschnitt lachen, dass man da wieder nach zum Boden zurückkommt. Aufwuchshöhenmessung. Das stelle ich jetzt nicht komplett vor, wie man das misst, ob man da optimal ist oder nicht. Nur manche haben es vielleicht schon gesagt, einfach ein Deckel. An einem Stab hängt der Deckel dran, der andere Stab ist beweglich. Ober- und Daumen ist ein Meterstab, in dem kannst du ablesen, wie hoch das Gras ist. Und dann läuft man einfach durch die Wiese durch. Und ein paar Meter läuft man mal den Deckel, setzt man ab. Der Deckel bleibt in der Luft, der Stab kommt bis zum Boden. Und dann kann man so abschätzen, wie hoch das Gras in dem Bestand ist. Und dann gibt es halt höhere Stellen, niedrigere Stellen. Und dann kann man Schnitt ausrechnen. Aber das kann man jetzt nicht im Detail durch. Das kann man sich durchaus anschauen, Aufwuchshöhenmessung mit der Deckelmethode. Da vielleicht die Weidesysteme, habe ich vorher gesehen, die beeinflussen also auch die Pflanzen und auch die Wurzeln. Und auch wie trittfest oder Trockenheitstoleranz etwas ist. Ja? Kurzrasenweide, da sagen wir, kurzes Gras, kurze Wurzeln. Ist da länger trocken, sind wir da auf Schotterwiesen oder halt Schotterflächen, dann wird es da nicht viel wachsen. Das kann es auf der Alpdom auch passieren, ohne Humusauflage, da wächst nicht viel. Da gibt es einfach einen Aufwuchs und dann fällt das Wasser und dann wächst nichts mehr, dann ist vorbei. Mit der Koppelportionsweise, beide, da kommen wir ein bisschen ins höhere Gras hin, die Wurzeln sind auch länger, fressen es wieder ein und dann kommen wir wieder zur nächsten Koppler und den 20 Tag kommen wir wieder und dann haben wir wieder das hohe Gras. So machen es viele, das funktioniert da. Und eben dieses Mob-Grazing, da ist das Gras wirklich ganz hoch, schon fast in der Blüte zum Teil, da sind noch die Wurzeln dann bis ein, weil wir wissen, dass es oberen Boden ist, ist meistens so ungefähr unteren Boden. Und dann wird eben ein Teil gefressen, ein Teil wird zusammentrampelt, aber zusammentrampelt wird es eigentlich nur, wenn da wirklich viele Tiere auf engem Raum sind. Ja, also da standen wirklich alle nebeneinander, fressen das zusammen. Der Rest stampfen sie zusammen, liegen sie zusammen, schießen sie zusammen, dann geht diese so eine Bodenbedeckung ab. Die Wurzel, die oberen Teile sind zum Teil knickt, zum Teil liegen sie am Boden und dann sprieselt wieder das schöne Gras durch. Und da wir da ja 5-6 Wochen haben, ist nachher der untere Teil dann schon wieder verschaffert, als wäre, wenn wir halt einen Dung ausgebracht hätten. Ist nicht so intensiv, da kannst du sicher nicht so viel Fluss holen. Das ist eher eine extensive Form oder dort, wo man halt trockenere Lagen haben. Koppelweide, Umtriebsweide, das haben wir vorhin gesehen, das kennt man eigentlich bei uns. Man ist einfach gewisse Tage da, maximal 2 bis 4 Tage, hat verschiedene Schläge. Und kommt einfach im Rhythmus von 3 Wochen, kommt man einfach wieder daher, maximal im Rhythmus von 3 Wochen und dann hat man immer ein junges Gras. Wichtig ist bei der Koppelweide eigentlich, der Richtwert, den kann ich jetzt da nicht erschlagen, weil jetzt sieht man es eigentlich. Wenn welche kommt ins Gras, nicht zu hoch darf er sie gut abfressen lassen und danach die Folgebeweidungen sind ohnehin auch nicht so hoch. Also das wäre da das mit der Folgebeweidung, da ist jetzt denkt, dass man zuerst mit der Kirche geht. Und Kühe fressen quasi die schönste Aussage und dann kommt man halt mit der Rinder nachher oder mit der Ross nachher oder mit was auch immer. Aber ob sich das jemand antut, das wäre vielleicht eher so ein Thema, wenn ich wirklich mehrere verschiedene Tiere habe oder das denke ich, mache das auf der Alp, mache ich das eigentlich auch nicht. Ja, wenn ich die Möglichkeit habe, kann ich das natürlich machen. Ich gehe mit den Kühen voraus, habe gute Leistungen mit den Tieren, die nicht so viel brauchen, da auch gut sein. Da sieht man zum Beispiel Lotportionierung. Also der Betrieb hat jetzt zum Beispiel 6 Koppeln und jeder Koppel lädt er die ersten 2 Tage, lädt er sie damit die, gibt er das, am dritten Tag gibt er noch der Streifen dazu, am vierten Tag gibt er noch alles. Hat er den Vorteil, er hat nicht nur am ersten zwei Tage fressen sie die schönste Husse, sondern sie haben auch am dritten Tag wieder frisches, sie haben am vierten Tag wieder frisches und danach ist er wieder weg und geht zur nächsten Koppel, die nächste 4 Tage. Nächste Koppel wieder 4 Tage. Und 4 mal 6, 24, also spätestens nach den 20, 24 Tagen ist er wieder da, je nachdem, in welcher Wachstumsphase, dass man sich denn bewegt. Ja, wir Koppel auslagern müssen, es läuft auf dem Papier super aus, aber grundsätzlich sieht man rechteckig, nicht zu schlauchförmig und in der Hanglagen, wenn möglich, nicht quer, dass sie immer hin und her tappen können, sondern von unten nach oben, den fressen sie auf. Gefahr ist natürlich, wenn sie einspringen, machen sie auch viel hin. Da hätten sie weniger hin machen beim Querer. Aber beim Quer wissen wir halt, den gibt es halt Gangeln und den tust du halt mit Meier irgendwie schwer. Vor allem denn, wenn sie jeden Tag auslöschen, nicht nur bei optimalen Witterungsbedingungen. Wassersteller komme ich nachher nicht speziell dazu. Ich glaube, bei größerer Wiese ist natürlich gut, dass auch die Wassersteller noch verteilt sind. Dann verteilt sich auch der Mist besser. Da gibt es also auch ganz viele Untersuchungen. Dort, wo Wasser ist, dort sind sie viel, dort liegen sie, dort schießen sie und dann kann man den Mist auch verteilen, wenn man mehrere Wasserstellen hat oder das Wasserfass nicht immer an gleichen Ort stellt. Aber wenn man vielleicht denkt, da reibt mir jetzt das, dass wieder was hingeht, das kann man dann für sich abschätzen. Ja. Koppelgrößen, Koppelanzahl, da ist ein Beispiel 60 Kühe, 5 Kilo fressen sie. Ja. Da muss noch mehr dazu. Da haben wir jetzt halt einfach die weite Ruhe. Ja, mit dem Ton habe ich jetzt nicht erschlagen. Müssen wir ein bisschen. Ja, vielleicht der Hinweis, da gibt es so einen Koppelweideplaner. Wenn man das heute probiert zum Anlagen, momentan hat man da keinen Zugriff. Aber das bringt den da am Praktiker hat er grundsätzlich kein Problem. Da ist für die Idee interessant, wenn man leicht diese auf der Koppelweide die Portionen herbringt. Der hat das jetzt so gelöst mit so einem Stern. Der Draht läuft einfach von links nach rechts durch die Stangen durch und der trölt den Stern einfach ein bisschen nachher. Hinter Züchter nachher, vorne fährt er vor und dann irgendwann ist die Koppel fertig. Geht er zur nächsten Koppel oder fängt wieder vorne an, je nachdem wie groß die Koppel sind. Geht natürlich nur im Ebene, im büchligen, hügeligen Gelände geht das natürlich nicht. Da muss man sich anders behelfen mit mobiler Pföster. Koppelweide. Nachteile gehen wir kurz durch. Da könnte es natürlich, wenn es ganz deppert geht, zum Blähungen kommen. Die Koppelweide, wenn wir es nicht gut machen, haben wir schwankende Nährstoffe. Wir haben einmal am Anfang frisches Futter und dann wird das Futter langsam alt. Wir brauchen Wasserstellen verteilt, damit wir Tiere verteilen. Ja, da schreibt für wieder Neueinsteiger eher schwieriger, weil der Pflanzenbestand halt anders auslagert, wenn man einfach wie seit 20 Jahren lang weiter oder nie Fehl drauf gesehen ist, dann ist der Pflanzenbestand anders. Da kann man im Herbst auch viel hinmachen, wenn man auf der Wiese halt nie Fehl geht. Wenn man sie dort draußen lässt, nasse Herbstwetter, dann machen sie auch mehr hier, als hier, dass es bringt. Vorteile, da kann man natürlich auch einfach einen Zur und ummachen um die Wiese und sagen, jetzt sind rein mit einer Koppel in ein paar Tage. Der Ertrag passt halbwegs, Zeitaufwand ist ja nicht so groß, als wenn es jeden Tag nachher Thomas. Und interessanterweise sieht man das Parasitenrisiko. Ist nicht so groß, weil sie halt einfach nicht immer wieder regelmäßig kann, sondern sie sind dann einfach nachher auch wieder längere Zeit fort von der Wiese. Portionsweide, haben wir gesehen, das ist intensiv. Wichtig ist, dass man die Fläche, wo abgefritzt ist, auch wegzieht und nicht immer alles lädt, weil dann machen sie nach 2, 3 Tagen, sieht man den schon wieder, dann sind sie schon wieder dort ein bisschen fresser, die jungen Spitzle. Und das will man ja eigentlich nicht, sondern man will ja nachher, dass das schön nachwächst und dass man nach 3 Wochen wieder Kaka und einfach ein schönes Gras da hat, wo sie wieder fressen können, wo sie schnell gefressen haben, wo sie gut fressen können, dass sie um Milch gehen können und nicht am Gras, so wie dass nicht die Fresse verklebt, weil irgendwann müssen sie liegen und wieder kauen und können nicht nur den ganzen Tag fressen. So. Ja, die Koppelweide ist mit Portionsweide kombinierbar, eh klar. Und das machen bei uns natürlich ganz viele. Da sieht man, wie es halt dort so nicht sieht man. Das Gras einfach schon zu hoch. Da hätte man vielleicht früher mal wegmeiern sollen. Das ist auch nicht Mobgrazing, wie ihr gesehen habt, weil die müssten da hinten noch fünf Kühe mehr stehen. Und den könnte man jeden Tag nachgehen. Und da hat für der Gefühl, da einfach nur Wetterpech, sage ich jetzt mal. Aber das, was mir wirklich nicht gefällt, das ist halt, dass er nicht mehr die ganze Fläche lädt. Da müsste ihn halt irgendwie einen Teil wieder wegziehen, dass es dort nachwachsen kann. Aber der brune Streifen hat er eher, weil das Wetter nicht passt. Ja, das ist der Hinweis, konsequentes Wegzäunen. Die Sachen da, dann nimmt man die Flächen, zuerst die, dann die, dann die, und dann zündet man diese weg und fängt wieder neu an, die, und dann zündet man sie weg, die, und zündet sie weg. Ist ein bisschen Arbeit, aber wenn ich melken will, ist das schon von Vorteil. Mobgrazing, das Bild kennen wir. Vor- und Nachteile mehr stärker. Wurzeln sind tiefer. Natürlich habe ich mehr Futterrest, aber das heißt natürlich für den Boden eine Mulchschicht in der Nacht fast gesehen. Du kannst auch höhere Gräser nutzen. Ja. Biodiversität sieht man natürlich auch höher, weil was habe ich auf meinem niedrigen Rasen? Da habe ich halt nur Rasengras, Weiderasengras. Und bei höheren habe ich halt nochmal Blümchen drin und Zeug, wenn ich auf das Wert lege. Futterqualität ist natürlich auch nicht ganz so hoch, weil ich natürlich schon älteres Futter habe, mehr Rohfaser drin. Aber es kommt immer darauf an, was ich für Tiere habe, was sie brauchen.